herzlich willkommen zu Folge 2. Heute mit einem Thema, das explosive Sprengkraft hatte im wörtlichen Sinne. Wie kam es dazu, dass Europa in einen 30-jährigen Krieg stürzte? Wir reisen noch ein Stück weiter zurück in die Geschichte und gehen der Frage nach, warum es überhaupt zu einem Krieg kam. Bei mir ist wieder Matthias, geschichtsverliebt, wie in Folge 1, und hat er sich in die Epoche des 30-jährigen Krieges so richtig eingearbeitet. Und natürlich ist er auch, hat das Ganze einen Hintergrund, denn er hat ja darüber auch oder schreibt gerade an seiner Thriller-Serie. Hallo Matthias.
Hallo Markus und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Gewitter mehr als 100 Jahre vorher der Auslöser war für den 30-jährigen Krieg?
Ein Gewitter?
Ja.
Echt? Okay. Ja. Okay, das musst du uns genauer erzählen. Vor allem, wir reisen nochmal 100 Jahre vorher. Ja. Wir waren letzte Mal, ich würde es nochmal sagen, war 1618.
Genau, der Fenstersturz, der
genau.
Fenstersturz.
Also wir reisen jetzt nach Richtung 1500.
Genau. Genau, also 1517,
okay.
Und dann nochmal mit dem Gewitter, dann nochmal 11 Jahre früher.
Okay.
Ich erkläre es gleich. Doch zuerst möchte ich über einen Mann sprechen, der unglaubliches Glück hatte,
okay,
und der den Verlauf der Geschichte änderte und mit seiner sehr berechtigten Kritik auch einen geistigen Funken entzündete, der mit Zeitverzögerung 100 Jahre später Europa in Flammen setzte.
Wir haben es letztes Mal ja schon angeteasert, du sprichst jetzt wahrscheinlich direkt Martin Luther an.
Ja, genau, richtig, Martin Luther. Und Luther hat ja schon so wie andere vor ihm eine Reform der Kirche angestrebt. Doch seine Vorgänger, die sind als Ketzer hingerichtet worden.
Wie zum Beispiel Jan Hus.
Ja, genau. Mhm. Und bei Jan Hus, da gehen wir nochmal 100 Jahre zurück.
Wahnsinn. Okay.
Und war ja böhmischer Adel gewesen. Mhm. Und er hat damals auch schon die Verkommenheit der Kirche angesprochen. Und er wurde 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannt. Und da gab es zum Beispiel noch den Dominikanermönch Savonarola aus Florenz.
Mhm.
Der wurde 1498 hingerichtet. Also zu einer Zeit, in der Luther schon lebte. Und alle drei haben diese moralische Verkommenheit und die Sittenlosigkeit der Kirche angeprangert. Mhm. Und alle drei wollten sie den Ablasshandel unterbinden. Aber es war ihnen nicht bewusst, dass sie natürlich der Kirche damit in die Suppe spucken und ihr Geschäftsmodell kaputt machen. Und Jan Hus und Savonarola, die haben das nicht überlebt. Die sind auf den Scheiterhaufen marschiert. Und Luther hatte eben Glück gehabt. Ihm hätte das gleiche Schicksal ereilt, wenn nicht die Kombination da gewesen wäre zwischen einer technischen Entwicklung, starke Freunde und eben unglaubliches Glück.
Okay, ja, dann lass uns über Martin Luther sprechen und so über seinen Werdegang, weil da gehört ja auch ein Stück weit Mut dazu, wenn zwei vorher schon gescheitert sind, das nochmal anzugehen.
Ja, absolut, da ziehe ich den Hut vor ihm.
Ja.
Also Luther hat auf den Wunsch seines Vaters Jura in Erfurt studiert.
Mhm.
Hatte also mit einer kirchlichen Laufbahn überhaupt nichts am Hut gehabt.
Ja.
Und dann war eines Tages ein schwüler, heißer Sommertag.
Aha.
Er war auf dem Rückweg vom Elternbesuch nach Erfurt, ist er von einem schweren Gewitter überrascht worden.
Ah, da kommt das Gewitter.
Ja, genau. Und das war wohl genau über ihn. Er hat auf jeden Fall Todesangst gehabt.
Mhm.
Und dann hat er sich geschworen, oder er hat die heilige Anna angebetet, hat gesagt, heilige Anna, wenn du mich jetzt rettest, will ich Mönch werden. Naja, und auf Anna war Verlass gewesen.
Ah.
Sie hat ihn gerettet und Luther hielt sein Versprechen. Also er hat dann zwei Wochen später, wenn ich mich nicht täusche, wenn meine Recherche richtig ist, hat er sein Jurastudium geschmissen und hat sich angemeldet im Kloster und studiert Theologie.
Okay.
Ziemlich straff durchgezogen, zwei Jahre später Priesterweihe und ab 1512 war er Professor in Wittenberg.
Mhm.
Es war ein Workaholic, der hat Bibelwissenschaft unterrichtet, also hat über die Auslegung der Heiligen Schrift eben Vorträge gehalten.
Mhm.
Und dann kam der denkwürdige Zeitpunkt, 1517. Er sendete seine 95 Thesen an mehrere Bischöfe, zum Beispiel den Erzbischof von Mainz oder Magdeburg, nach Brandenburg zum Bischof. Aber vor allem hat er diese Thesen auch an einige Gelehrte geschickt.
Okay, und aber mein Stand war immer, dass der die an diese an die Kirchentür in Wittenberg angeschlagen hat. Ja. Also quasi so ans schwarze Brett gehangen hat.
Ja, genau, ans schwarze Brett, ans Internet des 17. Jahrhunderts.
Genau.
Genau, also die Experten sind sich nicht einig. Mhm. Inzwischen sagen sie, wahrscheinlich hat er sie da angeschlagen, weil da viele Veröffentlichungen angeschlagen wurden. Und das Entscheidende ist aber, nein, lass mich so sagen, ich bin der Meinung, die Verbreitung kam dadurch, dass er seine Thesen an die Gelehrten geschickt hat.
Ah, okay.
Und hier kommt die Technik ins Spiel, nämlich der Buchdruck.
Mhm. Da hatten wir letztes Mal auch schon so kurz mal angerissen.
Genau.
Ja.
Und einige seiner gelehrten Freunde, und man weiß nicht wer, haben wahrscheinlich in Nürnberg oder in Leipzig seine Thesen, die er übrigens auf Latein geschrieben hat, ins Deutsche übersetzt und weiterverbreitet.
Mhm.
Also so ein bisschen so ein Schneeballsystem hat plötzlich eingesetzt. Und wahrscheinlich war das die erste Massenmedienkampagne der Welt.
Mhm.
Und ganz grob ging es darum, Luthers Botschaft, nur durch Glaube und göttliche Gnade kann der Mensch sein Seelenheil erreichen.
Mhm.
Nicht durch Ablasshandel und auch nicht übrigens auch nicht durch die Buße. Also nur Gott kann die Sünde vergeben.
Genau.
Kein Priester, kein Bischof, kein Papst.
Mhm.
Und Luther wollte eine Reformation der Kirche, so wie seine Vorgänger, keine Spaltung. Und er hat auch keine neue Glaubensrichtung angestrebt. Ich glaube, das lag ihm komplett fern. Und einen Krieg hat er schon überhaupt nicht im Sinn gehabt.
Mhm. Aber anscheinend war es bewusst oder unbewusst, weil der Ablasshandel ja eigentlich das Geschäftsmodell der damaligen katholischen Kirche war. Also die haben sich ja damit, naja, böse Zungen sagen heute noch, aber die haben sich damit ja große Bauwerke und alles finanziert, sogar der Petersdom zu Rom ist ja angeblich durch das Geld aus dem Ablasshandel finanziert worden.
Ja, ganz genau. Ist das nicht irre?
Ja.
Aus ganz Europa floss das Geld dann nach Rom, dass der Papst seinen Größenwahn befriedigen kann. Und das war also wirklich, wie du schon gesagt hast, das war ein geniales Geschäftsmodell der Kirche gewesen. Und die Leute haben fleißig bezahlt.
Aber die scheinen wirklich ja dann so viel Druck und Einfluss auf die Menschen ausgeübt zu haben, dass die Menschen daran geglaubt haben. Also wenn man sagt, ich lege jetzt, also man mag sich das heute vorstellen, ich lege jetzt irgendwie hier 100 Euro auf den Tisch und dafür ist meine Sünde des Vortages erledigt.
Das wäre klasse,
oder?
Ja. Also die dachten damals tatsächlich, sie können sich einen Platz im Himmel reservieren.
Ja.
So wie heute ein Handtuch auf der Liege oder am Hotelpool. Und das kam einfach daher, dass die Kirche damals sehr mächtig war. Die hatte großen Einfluss auf die Bevölkerung. Vom Knecht bis zum Kaiser hörten die alle auf den Kleriker.
Mhm.
Und die Kirche schürte Angst.
Mhm.
Und das machte sie in zahllosen Predigten, durch Bilder veranschaulicht auch, natürlich auch durch die sogenannten Flugschriften, aber vor allem durch Zeichnungen und durch Figuren, Steinfiguren. Man sieht so oft an den Kirchen, die Monsterfiguren oder Dämonenfiguren, Fabelwesen. Und es wurde einfach die Angst vor dem Fegefeuer geschürt, die Angst vor der Hölle, vor dem Teufel, vor Dämonen und vor den Hexen.
Mhm.
Die Kirche hat also eine scheinbare Bedrohung erzeugt und bot gleichzeitig eine Lösung an. Aber natürlich war die Lösung auch nur eine scheinbare.
Ja.
Und ein Mönch hat damals, irgendein Pfarrer hat damals den Spruch gebracht, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Also so frühzeitlicher Paypal für die Sünde.
Ja.
Und dieses System der Angsterzeugung ist ein altbewährtes politisches System, eine altbewährte Taktik. Es wird eine scheinbare Bedrohung, eine Gefahr erzeugt oder herbeigeredet, um dann eine Lösung durchzusetzen, die kein Mensch braucht.
Mhm.
Und oft ist es dann auch eine Lösung, die schlecht für die Bevölkerung ist und oft führt sogar zum Krieg.
Mhm.
Wir sehen das heute im Ukraine-Konflikt oder im Nahen Osten. Und heute sind es nicht Prediger, die irgendwelchen Schwachsinn und falsche Argumente verbreiten. Heute sind es die Politiker.
Mhm.
Und vor 500 Jahren hat Luther diesen Machtmissbrauch erkannt und zu Recht angeprangert.
Und die Kirche hat es ja sicherlich dann auch irgendwie mitbekommen. Wie haben die darauf reagiert?
Ja, klar.
Also sie haben ja dann schon Erfahrung gehabt, schon zweimal vorher.
Absolut, ja. Es kam natürlich, wie es kommen musste. Und die Kirche kannte sich aus mit Nestbeschmutzern. Mhm. Und sie forderte ihn zuerst auf, seine Thesen zu widerrufen, was er zum Glück nicht gemacht hat. Und es spitzte sich immer weiter zu. Und dann drohte der Papst mit dem Kirchenbann, mit Exkommunikation. Mhm. Hat er auch 1521, hat die Kirche das auch durchgesetzt.
Und, das heißt, er ist dann von der Kirche ausgeschlossen? Richtig.
Also er wurde aus der Kirche ausgeschlossen. Er durfte nicht mehr die heiligen Sakramente empfangen. Mhm. Das sind zum Beispiel das Abendmahl oder die Beichte. Wobei er sowieso gegen die Beichte war. Ja. Ich denke, Luther dachte, hier können wir mal den Buckel runterrutschen. Aber er galt auch als Ketzer und als Feind der Kirche. Und da wird es natürlich gefährlich.
Ja, wissen wir ja, was mit seinen Vorgängern passiert ist. Haben wir ja gerade schon gehört.
Ja, für sie gab es dann keinen Kommen mehr. Und Folter und Scheiterhaufen waren für sie dann das Ende gewesen.
Ja, und wie ging es damit mit Luther weiter?
Also es war sehr angespannt gewesen. Der Kaiser hat sich eingemischt. Und dann gab es 1521 den Reichstag zu Worms. Da waren also die ganzen Fürsten des Reiches vertreten, die weltlichen, die kirchlichen und natürlich auch der Kaiser. Und da wurde Luther das letzte Mal eine Chance gegeben, seine Thesen zu widerrufen. Er musste also von Wittenberg nach Worms reisen, um vor Kaiser, vor Papst und vor den Bischöfen und weiß nicht, wer noch alles da war, sollte er eben dann eben seine Thesen widerrufen. Und im Grunde war sowas, jetzt überlegt er, setzt sich in die Situation von Luther, du wirst dahin eingeladen und du weißt, dass die wirklich alle gegen dich sind und du willst aber deine Thesen nicht widerrufen. Also der muss sich wahrscheinlich so gefühlt haben, dass er wie so beim Bewerbungsgespräch für den Scheiterhaufen. Und dann hat er einen genialen Schachzug gemacht. Er hat gesagt, ich komme nach Worms, aber ich will kaiserlichen Geleitschutz haben. Und den hat er bekommen. Den hat auch der Kaiser ihm zugesagt. Hat gesagt, okay, Luther, wenn du kommst für 21 Tage, hast du kaiserlichen Schutz. Niemand wird dich angreifen oder verhaften. Dann kam er dahin. Wurde angehört, vor dem Kaiser auch, sollte widerrufen. Und er hat im Grunde gesagt, wenn ihr mir meine Thesen widerlegen könnt mit der Schrift der Bibel, dann widerrufe ich. Wenn ihr das aber nicht könnt, dann bleibe ich bei meinen Thesen. Er war natürlich ein Professor, der Bibelwissenschaft studiert hat. Also er kannte sich aus, ihm war klar, die können das gar nicht widerrufen. Und er hat dann den berühmten Abschlusssatz gesagt, also nachdem er gesagt hat, nein, ich widerrufe nicht, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Und direkt darauf hat der Kaiser die Reichsacht über ihn verhängt. Und Luther war vogelfrei.
Vogelfrei hört sich jetzt für mich erstmal positiv an. Hört sich jetzt an, Freispruch.
Ja.
Aber dem ist nicht so, ne? Das hat damals eine andere Bedeutung gehabt.
Nicht ganz. Also ihm wurden alle Rechte entzogen. Wenn er auch, ich weiß nicht, ob Luther jetzt weltlichen Besitz hatte, aber wenn jemand weltlichen Besitz hatte, wie später zum Beispiel Mansfeld, der war ja auch in der Reichsacht, da sind also die ganzen Güter eingezogen worden. Und jeder durfte ihn straffrei töten. Und man durfte der vogelfrei war, keinen Unterschlupf geben. Also es war normalerweise nur eine Frage der Zeit, bis so ein Mann dann wirklich getötet oder verhaftet wird und überführt wird. Und es gab sogar einen Bischof, der einen Auftrag hatte, Luther zu verhaften. Aber er konnte das noch nicht, der Bischof, weil eben dieser kaiserliche Schutzbrief noch da war. Luther konnte aus Worms abreisen. Und diese 21-Tage-Frist, die ist aber abgelaufen. Und jetzt kommt ein mächtiger Freund von ihm ins Spiel. Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, hat ihn unmittelbar nach Ablauf dieser Frist entführt. Er hat den Zug, in dem, also Luther war ja mit einigen Leuten da unterwegs, überfallen und hat Luther entführt. Zu seinem Schutz. um dem Bischof zuvorzukommen. Mhm. Denn der Bischof hätte natürlich den Luther direkt in die Folterkammer und dann auf den Scheiterhaufen transportiert. Und Friedrich der Weise hat Luther entführt und auf die Wartburg bei Erfurt gebracht. Mhm. Und da versteckt. Niemand wusste, dass er da ist. Also Luther hat dann die Kutte abgelegt und hat sich einen Bart wachsen lassen. Und er hat einen anderen Namen angenommen. Also er war der Junker Jörg. Mhm. Also so ein junger oder niedriger Adel Ritter. Und war da eben, hat da getarnt gelebt. Niemand wusste davon. Und auf der Wartburg hat er innerhalb von 11 Wochen die Bibel, die ja in Lateinisch geschrieben war, auf Deutsch übersetzt. Mhm. Und das galt als Hochverrat. Mhm. Denn jetzt hatte die Bevölkerung Zugang zu den Wahrheiten in der Bibel. Mhm. Und es spitzte sich immer weiter zu.
Das, das Zimmer, wo er als Junker Jörger gelebt hat, kann man ja auf der Wartburg sogar, wir waren erst dort, kann man sogar besichtigen.
Also, ehrlich? Okay, ich war dann wieder klasse.
Ja, also Wartburg ist wirklich eine Reise wert und man kann dort auf der Wartburg quasi auf Luthers Spuren wandeln und sieht auch noch diesen berühmten Tintenfleck, den er als die Bibel eben übersetzt hat, ist ihm angeblich der Teufel erschienen und er hat sein Tintenfass an die Wand geschmissen und diesen Tintenfleck, den kann man heute noch bewundern auf der Wartburg.
Ach, klasse.
Fällt mir da im Moment ein.
Super.
Ja, und jetzt ist es aber ja so, wenn der jetzt da geschrieben hat, es übersetzt hat, es ist ja nicht so wie heute, dass jetzt das sich jetzt über soziale Medien dann so schnell verbreiten konnte. Also wir sind ja noch ganz schön weit entfernt von einem protestantischen Glauben beziehungsweise von einer wirklichen Reformkirche. Ne?
Ja, ja. Aber Luther war sowas wie ein Influencer der frühen Neuzeit. Er schrieb sehr viele Veröffentlichungen und viele Briefe an seine Freunde, die es dann weiterverteilt haben. So eine Eigendynamik setzte ein. Mhm. Und Luthers Kollegen haben seine Ideen mit großem Tempo vorangetrieben. Und in Wittenberg wurde die Messe dann auf Deutsch gelesen. Die Abschaffung der Beichte folgte, Zölibat wurde abgeschafft, Priesterkleidung abgelegt. Also das ging dann ziemlich schnell. Und dann wenige Jahre später, das hat sich so weit aufgeschaukelt, dass dann die Bauernkriege anfingen. Also 1524 bis 1526. Die Bauern haben schon lange, waren schon sehr, sehr lange unzufrieden. Sie waren Leibeigene, sie mussten Steuern, Abgaben zahlen, den Zehen, sie mussten Frondienst leisten, es ging ihnen schlecht. Und als sie sich beschwert haben, kam die Antwort vom Adel, dass einfach nochmal die Steuern oder die Abgaben erhöht wurden. So, und jetzt kam natürlich Luther mit seinen Reformideen, genau richtig.
Ja.
Und das spielte den Bauern und der Bevölkerung in die Hände. Und das war eigentlich auch wieder so ein Funke, der das Ganze nochmal weiter entfacht hatte. Es kam zu den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das Problem war aber, dass die Bauern natürlich nicht gut gerüstet waren, denn sie durften ja keine Waffen tragen. Mhm. Und mit Sense und Axt ist es nicht gut, gegen Muskete und Kanone zu kämpfen. Mhm. Also letzten Endes wurden die Aufstände blutig und brutal niedergeschlagen. Mhm. Und jetzt mal eine ganz interessante Sache. Luther hat die Bauernaufstände verurteilt. Mhm. Und er hat gesagt, man soll einen aufrührerischen Bauern erschlagen wie einen tollen Hund.
Okay.
Ganz interessant, ja.
Ja, interessant, weil wenn wir jetzt über Luther gesprochen haben, haben wir ja erstmal jetzt die ganze positiven Seiten ja hervorgehoben oder beziehungsweise diesen Reformgedanken, der ja was Gutes ist. Aber er hat ja sich da jetzt auf die Seite geschlagen und insgesamt aber auch als Mensch Ansichten verkörpert, die wir heute wahrscheinlich auch verurteilen würden.
Ja, richtig. Leider. Und er war wohl ein Mann seiner Zeit gewesen. Er hat sich auch im Laufe seines Lebens zu einem Judengegner entwickelt. Mhm. Und er hat dann auch ziemlich spät in seinem Leben eine hetzerische Schrift veröffentlicht mit dem Titel »Von den Juden und ihren Lügen«. Mhm. Und er hatte eine zwiespältige Einstellung zu Frauen. Mhm. Zwar wertete er sie auf, er wollte, dass auch Frauen Bildung bekommen und lesen können, zum Beispiel die Bibel lesen können. Also schon mal besser wie bei der katholischen Kirche. Und trotz alledem sollte sich die Frau dem Mann unterordnen. Mhm. Einer seiner Sprüche, der Mann ist das Haupt der Frau. Mhm. Ja, und er glaubte an die Hexen und er befürwortete die Hexenverfolgung. Und er hat auch gesagt, man soll sie töten, weil sie Schaden tun.
Okay.
Also ja, leider hat er einen auch, ja.
Nicht alles reformiert.
Ja, ja, der hätte mal richtig durchgreifen sollen, das wäre gut gewesen.
Ja, jetzt haben wir, hast du ja gesagt, die hat die reformiert, die Leute haben gesagt, okay, das ist ja ganz cool, muss ich keinen Ablasshandel mehr, also keine Ablass mehr bezahlen, weil Gott vergibt mir meine Sünden. Das verstehe ich jetzt bei der Bevölkerung. Aber es sind ja tatsächlich, das haben wir beim letzten Mal auch besprochen, Fürstentümer und Obrigkeiten, ja, also auch Adlige, dann zum protestantischen Glauben konvertiert. Warum das? Was gab es für die für Vorteile?
Ganz genau. Also man sagt ja, der Glaube versetzt Berge. Mhm. Und beim Adel hat damals vor allem die Besitzverhältnisse haben sich geändert. Mhm. Und die Fürsten hatten im neuen Glauben mehr Macht und Einfluss. Sie mussten kein Geld mehr an den Papst übersenden. Sie konnten katholischen Kirchenbesitz, Klöster, Bischofssitze, Ländereien und die Einkünfte der Kirche in die eigene Tasche stecken.
Okay.
Und beispielsweise wurde in Kursachsen wurden über 90 Klöster aufgelöst und dem Fürstentum einverleibt. Mhm. Es war also sowas wie ein himmlischer Black Friday für die Reichen. Mhm. Und vor allem hatten sie dann auch mehr Mitbestimmung. Nicht mehr der Papst bestimmte, wer Bischof wird. Mhm. Der Bischof bestimmte nicht mehr über die Pfarrstellen oder die Kirchenordnung, sondern der Landesfürst. Mhm. Er war nun nicht mehr nur Herr über Land und Leute, sondern auch über die Seelen.
Okay. Ja, und dann sind wir jetzt schon langsam Mitte 16. Jahrhundert, dann kam Calvin.
Ja, genau. Johannes Calvin, der ist der Reformation beigetreten, fand das gut, was Martin Luther da gemacht hat, aber hat sich dann abgespalten, wollte es noch radikaler. Also keine Bilder in Gottesdiensten und Kirchenzucht. Mhm. Also die Gemeinde achtete darauf, dass die Mitglieder christlich leben. Ein Ältestenrat überwachte die Gemeindemitglieder und der Ältestenrat entschied über Sanktionen bei Verfehlungen zum Beispiel. Ja, Calvin wollte halt eine reine Gemeinde, moralisch, vorbildlich, biblisch geleitet. Okay. Und im Prinzip waren jetzt so drei Hauptströmungen. Mhm. Also der katholische Glaube, der ja schon immer da war, ja. Also was heißt schon immer, also seit 1500 Jahren. Und der neue lutherische Glauben und der calvinistische Glauben eben. Und interessanterweise haben auch die Calvinisten und die Lutheraner sich belauert und bekämpft. Mhm. Also es war so 3-3 im Prinzip. Und es brodelte im Land oder im Reich. Also ja. Das Heilige Römische Reich deutscher Nationen eben. Und es wurde wieder ein Bauernverbund gegründet, der Schmalkaldische Bund, da waren auch einige Adlige dabei. Und es gab immer wieder Konflikte, kleine ja, kriegerische Auseinandersetzungen. Und Luther hat fleißig weitergeschrieben, seine Ideen weiter ausgebaut und auch diesen Schmalkaldischen Bund unterstützt. Mhm. Und dann hat aber Luther keine weitere Rolle gespielt. Er starb dann auch 1546. Und in den beiden Folgejahren gab es den Krieg zwischen Kaiser und diesem Schmalkaldischen Bund. Mhm. Und Kaiser hat natürlich die besseren Waffen gehabt. Und auch da wurde der Schmalkaldische Bund wieder zerschlagen. Also die Bauern wurden alle getötet, die Führer gefangen genommen, gefoltert, hingerichtet, gerädert, also die ganze Palette.
Ganze Palette ja.
Aber es war keine Ruhe mehr, es war zu spät, es war keine Ruhe mehr reinzubringen. Mhm. Und dann, interessant, 1555 passierte etwas Erstaunliches. Die hatten anscheinend alle die Nase voll, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Man war sich einig, dass man sich uneinig ist. Und weil keiner mehr Lust auf Krieg hatte, fand man eine Lösung.
Die war?
Die völlig überraschend. Und das war, dann ist bekannt geworden als der Augsburger Religionsfrieden. Mhm. Und dann hat man gesagt, der Landesfürst bestimmt, welche Religion gelebt wird. Oder also woran die Bevölkerung zu glauben hat. Du hast dich also angepasst oder du hast schon mal die Umzugskiste gepackt. Und man dachte, okay, das war's jetzt, das passt, jetzt das haben wir Ruhe. Aber die Calvinisten sind da nicht mit eingebunden worden. Und die haben natürlich weiter gestänkert und ihr Recht eingefordert. Und die Rekatholisierung ist immer stärker aufgetreten.
Okay.
Das heißt, es waren so katholische Hardliner, die wollten verloren gegangenen Besitz wieder zurückhaben. Also haben dann protestantische Gebiete teilweise besetzt, mit Zwang, mit Druck, mit Verboten, mit Zensur protestantischer Schriften oder mit einem Ausschluss von Protestanten aus Ämtern, Verbot vom Bau protestantischer Kirchen. Also es war eine so eine Gängelei und war ja klar, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Also es hat immer wieder weiter gebrodelt. Und irgendwann merkten die Protestanten, dass Rosenkränze weniger Wirkung zeigen als Kanonen und Musketen. Und dann haben sie 1608 ein militärisches Bündnis gegründet, die Union, die Protestantische Union. Jetzt darfst du raten, was daraufhin passiert ist.
Wird auch gegengerüstet.
Natürlich, klar, hat nicht lange gedauert. Ein Jahr später kam der heilige Gegenkonter und 1609 wurde die Katholische Liga gegründet. So, nun war das Reich nicht nur kirchlich gespalten, sondern auch militärisch. Aufrüstung profitiert ein Wettrüsten. Und wenn es dumm läuft, dann knallst. Und weißt du, und das finde ich so interessant, kann ich immer wieder die Brücke schlagen zu unserer jetzigen Zeit. Also du brauchst dich doch nur umzugucken. Ja. Schau dir mal die Nachrichten an, was in unserer Welt passiert. Es sind immer wieder dieselben Muster. Es ist wirklich erschreckend. Und das eskalierte dann in Böhmen. Böhmen war zum großen Teil lutherisch. Und wurde 1617 ein neuer König gewählt. Und es war ein Wahlkönigtum, also es wurde tatsächlich gewählt und es war traditionell immer ein Habsburger, das heißt Katholik.
Ja.
Und jetzt wurde wieder der neue König gewählt und König Ferdinand stand zur Wahl, hat gesagt, hier, ich will euer neuer König sein. Man wusste aber, dass er wirklich mit harter Hand gegen die Protestanten vorgeht. Er hatte schon bei sich zu Hause wirklich mit einem eisernen Besen durchgekehrt. Aber die Böhmen, wahrscheinlich kann es auch kein Experte erklären heutzutage, die dachten, nein, das wird schon, er hat uns ja versprochen, er lässt uns unsere Rechte, wir können freies Glauben ausüben, wir vertrauen ihnen. Ich finde, das war ganz schön doof von denen. Also, aber na gut, es wurde also, Ferdinand wurde König, Ferdinand II. Und wie es zu erwarten war, führte er das Land mit strenger katholischer Hand. Und es gab einen Majestätsbrief, der den Böhmen Religionsfreiheit zugesichert hat. Daran hielt sich auch in etwa der neue König. Aber er hat auch wieder die Ämter neu besetzt mit katholischen Männern. Und es wurden immer mehr Gängeleien traten zutage. Also es wurden Kirchenbauten verboten und er vertrieb, wie ich schon sagte, die Protestanten aus den Ämtern und die Spannung steigerte sich. Und die entlud sich dann im Mai 1618 bei dem Prager Fenstersturz.
Und das hat ja dann tatsächlich den 30-jährigen Krieg eingeläutet. Dann sind wir jetzt schon tatsächlich soweit.
Genau. Und aus 17 Meter Höhe haben protestantische Adelige drei katholische Männer, also Würdenträger, also zwei Statthalter und ihren Sekretär, aus 17 Meter Höhe aus dem Fenster geschmissen. Und sie haben alle drei fast unverletzt überlebt.
Okay.
Und ist unglaublich, oder?
Ja.
Und die Katholiken haben natürlich gleich gesagt, ja, ist doch logisch. Engel haben die abgefangen und sanft zu Boden gesetzt. Und die Protestanten haben gesagt, nee, es war ein Misthaufen. Und Okay. Und und so ging der 30-jährige Krieg los.
Da ging es dann
und
los,
wie ihr seht, fing das über 100 Jahre vorher an, mit einem Gewitter, einem Gelübde und mit Luther, der mit unglaublichem Glück und mit technischer Entwicklung und starken Freunden eben diese Reformation und diesen neuen Glauben durchsetzen konnte.
Verrückt, ja. Also dann, ja, tatsächlich hat es mit einem Gewitter begonnen und hat sich, ja, kommt davon, ne? Wenn man so ein Versprechen ausbricht, ja, dann muss man sich auch dran halten.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Kleine Ursache, große Wirkung. Aber ja, wer weiß, wenn Luther damals tatsächlich Jurist geworden wäre, was dann passiert wäre. Ich glaube, so jemand wie Luther hätte sich da nicht unterkriegen lassen. Dann wäre es halt vielleicht ein bisschen später gekommen oder er hätte das sicherlich nicht nur aus dem Grund oder durch sein Gelübde ist ihm der Ablasshandel aufgestoßen. Er hätte mit Sicherheit das auch vielleicht dann mit juristischen Mitteln versucht zu bekämpfen.
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage.
Man weiß es nicht. Ja, aber interessant, jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo es jetzt dann ja eigentlich richtig losgehen kann. Also wir sind jetzt 1618, ja. Das heißt also, da beginnt ja dein Buch auch. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Jetzt wissen wir auch, quasi war so ein bisschen der, wie sagt man in Schriftstellersprache, der Prolog, was wir jetzt heute hatten. Die Hinführung zum Thema.
Genau.
Ja, wie das alles zustande gekommen ist. Und deswegen sprechen wir dann in der nächsten Folge, wie du dich dem Thema dann auch genähert hast, über deine besonderen Recherchen, wie du es geschafft hast, wie du es geschafft hast, dich da rein zu katapultieren in diese Neuzeit, wie du dann mitten in der Geschichte stehst und ja, wie du dann angefangen hast zu schreiben. Ja, laut, schmutzig wird's und das sind dabei ein paar Dinge, die wir dann nächstes Mal erleben werden. Ja. Bin ich auch schon ganz gespannt. Das heißt, also nächstes Mal wird's nicht so ganz tief geschichtlich, sondern da geht es mal so richtig um dich und um das Schreiben.
Um die Recherche. Freue ich mich schon drauf. Ja, genau. Ja. Ja, vielen Dank. Danke, dass ihr wieder mit mir durch die Geschichte geflogen seid. Mhm. Ganz ohne vogelfrei zu sein.
Ja.
Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir gerne, wie ihr darüber denkt. Ihr könnt mich auf Facebook oder Instagram oder auf meiner Homepage erreichen. Mhm. Markus, du hast gesagt, dass, wie nennt sich das?
Genau, wir schreiben das alles in die Shownotes.
Da, Shownotes, genau.
In die Shownotes rein, da werden wir immer alles veröffentlichen, dass man dich findet, dass man mich findet, dass man unseren Podcast findet und auch alles, was jetzt so an Begleiterscheinungen noch so passiert.
Prima.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss an dich. Wir haben jetzt immer gesprochen von dem Thriller und der... Kannst du uns jetzt oder kannst du das Geheimnis lüften? Wie wird dann dieser Thriller denn nun endlich heißen?
Morgen Nachmittag ist der endgültige Termin mit einem Rechtsanwalt. Morgen Nachmittag wird es geklärt. Also es gibt zwei mögliche Titel. Mein Favorit.
Verrat nicht zu viel. Ich schreibe es mir wieder auf fürs nächste Mal und nächstes Mal frage ich dich wieder.
Nächste Woche, das nächste Mal kommt der Titel, kommt da raus.
Ja. Sehr gut. Dann ist das dein Gelübde für heute. Und ich sage danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Ja.
Und denk daran, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht ist kein Engel und kein Misthaufen bereit.